Amen. Tim Keller erzählt folgende Geschichte über die Macht der Auferstehung Jesu. Ich lese euch die mal vor. Ein Pastor war in Italien und dort sah er das Grab eines Mannes, der vor Jahrhunderten gelebt hatte. Der war ein absoluter Gegner des Christentums, aber hatte auch offensichtlich ein wenig Angst vor den Aussagen. So veranlasste der Mann, dass man nach seinem Tod eine riesige Steinplatte auf sein Grab legte, damit er nicht von den Toten auferstehen konnte. Ja, ihr schmunzelt, das ging mir auch so. Falls es eine Auferstehung der Toten gäbe. Er ließ auch eine Schrift über die ganze Platte legen, die Folgendes sagte: Ich will nicht von den Toten auferweckt werden, ich glaube nicht daran. Nun war offensichtlich bei seiner Beerdigung eine Eichel in sein Grab gefallen. So circa 100 Jahre später ist diese Eichel aufgegangen, durchbrach das Grab, spaltete letztendlich die Steinplatte und wuchs zu einer großen, hohen Eiche. Hammer, oder? Ich habe euch mal sowas ähnlich, ich hab da ein Bild geschaut, wie sowas aussehen könnte. Ihr seht das hier. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Eiche ist, wahrscheinlich nicht, aber ist egal. Ihr seht dort ein Grab und wie ein Baum den Stein schier wegräumt. Ihr habt da neben links im Bild so eine kleine Eichel. Ich finde, das ist umwerfend. Der Rationalismus macht es uns schwer, auch gerade uns Deutschen, Dinge zu glauben, die wir nicht sehen, die wir nicht verstehen. Die Auferstehung ist so eine Geschichte davon. Aber interessant, wir können auf der anderen Seite glauben, dass in einer gleichen Eichel die biologische Kraft drinsteckt, eine Steinplatte entzwei zu brechen. Weil wir kennen die Naturgesetze, wir haben das gelernt. Ganz ehrlich, was interessiert die Eichel, was dieser Mann vor 100 Jahren auf seinen Grabstein geschrieben hat? Ja, was interessiert das, die Eichel? Die macht einfach das, was sie immer macht. Sie hat es letztendlich geschafft, diesen Typ da absolut lächerlich dastehen zu lassen. Mit seinem Glauben, mit seiner Überzeugung. Die bricht einfach durch. So einfach ist das. Bei der Auferstehungsgeschichte geht es nicht um eine biologische Kraft, sondern es geht um die übernatürliche Kraft Gottes. Um die Kraft Gottes, von dem wir glauben, der alles geschaffen hat, der Schöpfer des Universums ist, der auch diese kleine Eichel geschaffen hat, der diese ganzen Informationen in diese Samenkörner hineingelegt hat. Und wir glauben das, dass er diese Informationen auch in Menschen reingelegt hat und dass er mit dieser schöpferischen Kraft durchbricht und auch eine Auferstehung vollbringen kann. Ich möchte euch mal einladen, hier Matthäus 27 aufzuschlagen. Matthäus 27, da geht es auch um einen Stein, der aus dem Weg geräumt wird. Matthäus 27, da heißt es im Vers 60, und er, Josef von Arimathea, legte ihn in seine neue Gruft, dass er in den Felsen ausgehauen hatte. Und er wälzte einen großen Stein an die Türe der Gruft und ging weg. Es waren aber dort Maria Magdalena und die andere Maria, die dem Grab gegenüber saßen. Das lese ich mal weiter, Kapitel 28, Vers 1. Aber nach dem Sabbat, in der Morgendämmerung des ersten Wochentages, sprich Sonntag, kam Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Und siehe, da geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Ansehen aber war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Aber aus Furcht vor ihm bebten die Wächter und wurden wie Tote. Der Engel aber begann und sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Lukas schreibt im Kapitel 24, Vers 5 noch eine interessante Zusatzinformation. Er sagt nämlich dort: Was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Er ist nicht hier, denn er ist auferweckt worden, wie er gesagt hat. kommt her, seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferweckt worden ist. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen schnell von der Gruft weg mit Furcht und großer Freude und liefen es seinen Jüngern zu verkünden. Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sprach, seid gegrüßt. Sie aber traten zu ihm, umfassten seine Füße, warfen sich vor ihm nieder. Da spricht Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, geht hin, verkündet meinen Brüdern, dass sie hingehen nach Galiläa und dort werden sie mich sehen. Es war offensichtlich so, dass man, ihr habt ja hier ein Bild, wie das ungefähr ausgesehen haben kann. Es war offensichtlich so, dass man damals die Gräber mit solchen riesengroßen Steinen verschloss. Die rollten dann so vor dieses Loch, vor diese Öffnung, dass man es eigentlich gar nicht mehr wegräumen konnte. Und ähnlich wie in der Geschichte am Anfang, die wir gehört haben, wird durch eine Kraft dieser Stein wegbewegt. Nur braucht es nicht 100 Jahre, dass es so langsam stetig passiert durch die biologische Kraft dieser Eichel, sondern von einem Moment auf den anderen passiert das hier. Matthäus 28,2, wir haben es eben gelesen, und siehe, da geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf, fast schon wie so gespött, der hockt sich darauf, ganz gemütlich, ja. Als wäre nichts gewesen. Aber allein dieser Anblick des Engels lässt einem das Blut in den Adern gefrieren. Sein Ansehen, Vers 3, war wie der Blitz und sein Gewand wie Schnee. Aber aus Furcht vor ihm bebten die Wächter und wurden wie tot. Das ist so, es ist furchterregend. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass ich diesen Anblick nicht miterleben musste. Das ist gewaltig. Da ist die Power Gottes aktiv in diesem Engel drin. Und wir haben ja viele solcher Dinge auch gesehen im Blick auf die Zukunft. Wenn wir die Offenbarung uns anschauen, da wird noch vieles in dieser Richtung passieren. Nun auch die Frauen hier, die zum Grab kamen, die fürchteten sich vor dem Anblick der ganzen Szene. Man muss sich das vorstellen. Erdbeben, Blitz, Donner, leeres Grab und dann dieses Engelwesen. Aber interessant, der Engel lässt diese zwei Frauen nicht in ihrer Angst drin, nicht in ihrer Furcht, sondern es heißt, Vers 5, fürchtet euch nicht. Das ist doch verrückt, oder? Diese römischen Elitesoldaten, kampferprobt, machen sich vor Angst in die Hose. Das heißt, sie fallen wie tot um. Die konnte so schnell nichts umhauen, aber das war zu viel für sie. Sie kriegen Herzkasper und liegen da. Und hingegen später, der Engel steht da und redet mit den Frauen. Und die Frauen waren in der damaligen Zeit, sie galten nichts. Und diese Frauen waren auch dementsprechend ängstlich. Sie haben sich eher so zurückgezogen. Ist doch interessant. Warum mussten sich die Frauen nicht fürchten? Warum mussten sie keine Angst haben? Vers 5, fürchtet euch nicht. Er begründet nochmal die Aussage. Die haben nämlich alles richtig gemacht. Und die Begründung lesen wir in dem, was der Engel gesagt hat. Vers 5 heißt es im zweiten Teil, fürchtet euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Nach dem Motto, hey, wir sind auf der gleichen Linie. Ihr macht alles richtig. Ihr sucht den Gekreuzigten. Um den geht es mir auch. Was ich cool finde an diesen zwei Frauen ist, sie bleiben nicht an Karfreitag stehen. Werden Jesus noch gesucht? Die Jünger? Die haben sich verkrochen. Aus Angst. Andere sind ihrem gewohnten Business wieder nachgegangen. Sind wieder fischen gegangen. Andere haben vielleicht versucht zu verdrängen, zu vergessen. Andere wurden bitter. Diese zwei Frauen, für sie war offensichtlich die Story noch nicht beendet. Sie wollen das nicht für wahr haben, was sie denken, was sie meinen, sondern sie gehen der Spur nach. Sie kommen zum Kreuz, sie nehmen sogar noch Salböl mit, obwohl sie genau wissen mussten, dieser Stein ist vor dem Grab. Und man fragt sich, warum nahmen sie das Salböl mit? Natürlich waren sie geschockt, als das Grab offen war. Aber kann es sein, dass sie irgendwie so diese Worte noch im Kopf hatten, die Jesus gesagt hatte? Also das Erste, warum mussten sie sich nicht fürchten? Sie suchten, sie blieben dran. Und das Zweite, warum mussten sie sich nicht fürchten? Sie nahmen offensichtlich Jesus beim Wort. Es heißt im Vers 6, da sagt der Engel, er ist nicht hier, denn er ist auferweckt worden, wie er es gesagt hat. Oder, ja, was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Keine Angst, als wollte der Engel sagen, keine Angst, das ist nicht noch eine tote Religion mehr. Religion ist eine Erfindung von Menschen. Ich sage das immer wieder, ich werde auch nicht müde, das zu sagen. Ich schimpfe nicht über die anderen Religionen, sondern auch unsere christliche Religion. Das ist so viel drin, das ist alles nett und schön und was wir alles machen, was alles so dazugehört. Aber Religion ist immer der Versuch eines Menschen, irgendwas zu produzieren, zu machen, sich vielleicht auch ein gutes Gefühl zu machen, ein gutes Gewissen zu machen. Und hier müsste man den Eindruck haben, okay, der Religionsstifter ist gestorben am Kreuz, da hängt er. So, wir gründen jetzt die christliche Religion. Nein, das ist viel mehr. Als wollte der Engel sagen, Jesus ist nicht hier. Er ist auferweckt worden, wie er es gesagt hat. Nicht noch eine Enttäuschung mehr. Nicht noch eine Religion mehr. Nicht noch eine Verzweiflung mehr. Und plötzlich blüht das alles wieder auf bei denen, was Jesus ihnen vorher gesagt hat. Jesus hat ihnen vieles gesagt. Diese Frauen waren immer mit dabei gewesen. Es waren nicht nur die Jünger, die ihm folgten. Es waren viele Frauen mit dabei gewesen. Und diese zwei Frauen waren dabei. Und plötzlich blüht das auf. Ja? Wie so eigentlich an Ostern, wenn die Blumen so aus dem Boden schießen. Da braucht es ein bisschen länger. Aber ich finde das immer so stark. Ostern, gerade die Zeit, ja, wenn so die ersten Tulpen oder was auch immer da... Nee, Tulpen nicht, oder was schießt er? Doch, oder? Also entschuldigt, ich bin da nicht so. Egal, auf jeden Fall, da kommen die ersten Farben so aus dem Boden raus, ja. Versteht ihr? Das plötzlich, ich stelle mir das so vor, bei diesen Frauen, boah, Jesus am Kreuz, und sie haben diese grausamen Bilder noch vor sich. Und jetzt danach, nach der Botschaft des Engels, der Engel sagt, wie er euch gesagt hat, plötzlich poppt das alles wieder auf und sie erinnern sich an alles, was Jesus gesagt hat, was er getan hat. Und Jesus wird vor ihnen von einem Moment zum anderen wieder lebendig. Und dann das Dritte. Erstens, sie suchen, zweitens, sie nehmen ihn beim Wort. Und das Dritte, da heißt es im Vers 6, im zweiten Teil, da sagt der Engel, kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Der Glaube ist tatsächlich ein Fürwahrhalten von Dingen, die man nicht sieht. Das macht es ja häufig so schwierig. Vielleicht sitzt der eine oder andere auch hier und sagt, ich kann das nicht glauben, weil ich sehe ja nichts. Und trotzdem sagt dieser Engel, kommt her und seht. Und er führt die Frauen in diese Gruft hinein. Und was sehen sie? Nix. Ja, sie sehen gar nichts. Es ist nämlich nichts da zum Sehen. Und doch heißt es im Vers 8, und sie gingen schnell von der Gruft weg mit Furcht. Boah, die waren so eingenommen, aber es war eine andere Art von Furcht. Es war nicht diese Furcht, die Römer hatten. Und großer Freude. Obwohl sie gar nichts gesehen haben. Sie haben ein leeres Grab gesehen. Und sie glauben. Den Glaube wünsche ich mir. Und das ist der Glaube. Wir sehen jetzt auch nichts. Keiner von uns sieht Jesus hier. Aber sie haben diese totale Gewissheit. Das Grab ist leer. Sie wissen Bescheid. Das nimmt sie ein. Sie brauchen gar nicht mehr zu sehen. Ich behaupte mal, hätten sie Jesus danach nicht gesehen, hätten sie genau die gleiche Freude gehabt. Natürlich sehen wir, Jesus begegnet ihnen tatsächlich, nicht nur ihnen, sondern 500 Leuten danach. Und außerbiblische Quellen bestätigen das auch immer wieder. Auf sie macht es einfach Klick. und sie wissen, Jesus lebt. Und plötzlich sehen sie Karfreitag mit anderen Augen. Plötzlich sehen sie Karfreitag mit anderen Augen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal die Passion Christi gesehen hat. Die lief jetzt an Karfreitag wieder nachts um 1 Uhr, damit sie ja nicht jeder sehen darf. Weil da sind ja so brutale Szenen drin. Der ist, glaube ich, auch ab 16 oder 17 oder 18 Jahren. Interessant, ja. Und andere Filme ab 6 Jahren, da halten wir Erwachsenen uns die Augen zu. Es ist brutal, es stimmt. Aber es war viel, viel grausamer für die Leute, die das mit angeschaut haben. Und diese zwei Marias, die haben übrigens nicht den Abflug gemacht und sind weggelaufen. Sie blieben beim Kreuz. Und sie sahen dieses ganze Elend. Und sie waren verzweifelt. Und sie hatten die inneren Kämpfe. Aber in diesem Moment, wo sie plötzlich erleben, dieser Jesus ist auferstanden, macht Karfreitag einen ganz anderen Sinn für sie. Plötzlich wird aus Karfreitag, aus diesem vermeintlichen Ende der vermeintlichen Religion, des vermeintlichen Religionsstifters, wird plötzlich ein Triumph. Dieses Lamm, was sie dort sahen am Kreuz, also im übertragenen Sinn, dieses Lamm, was hilflos, offensichtlich hilflos dahing, starb. Plötzlich erkennen sie den Zusammenhang, wie aus diesem Lamm ein Löwe wird. Er ist auferstanden, er ist nicht mehr hier. Karfreitag und Ostern verschmelzen ineinander. Das ist mir eigentlich heute Morgen auch ein Anliegen, dass wir verstehen, Karfreitag, das ist ja oft so dieses Trauer, möglichst schwarz anziehen. Was macht man Karfreitag? Oh, Johannespassion, das wäre noch eine gute Idee. Ja? Ich meine, ich finde das ein ideales Timing für sowas, weil viele Leute wissen gar nicht, was sie machen sollen, außer dass sie halt kein Fleisch essen und Fisch und ja, was macht man eigentlich? Fernsehen gucken. Ostern, da kam Familienfest, Ostereier suchen, alles Mögliche, in Gemeinde gehen und alles, ja. Aber man kriegt das irgendwie gar nicht zusammen. Und hier verschmelzen diese beiden Tage ineinander, Karfreitag und Ostern. Die meisten von euch kennen das Gebet von dem afroamerikanischen Prediger S.M. Lockridge. That's my king. Wer kennt das? Gut, das haben wir hier mal in der Gemeinde gezeigt. Das ist beeindruckend. Dieser Prediger, der ist im Jahr 2000 gestorben. Wir haben das auch mal an einem Ostern hier vorne gezeigt, dieses Gebet. Und jetzt habe ich herausgefunden, dass dieser Lockridge mal, der hat ja auch gepredigt viele Jahre, und er hat in einer Predigt diesen Zusammenhang gebracht zwischen Karfreitag und Ostern. Und dieser Ausschnitt der Predigt heißt Sunday's Coming. Der Sonntag kommt. Ich habe es auf die Facebook-Seite gestellt von City Chapel. Also nur für die Leute, die 2, 3, die da auf Facebook sind, können sich das mal anschauen. Ich habe es aber auch in der Predigt weitergeleitet. Und ich möchte euch das mal vorlesen. Eigentlich, das wirkt jetzt nichts, wenn ich das vorlese. Dieser Lockridge hat so eine Leidenschaft. Du merkst, er lebt da drin. Und ich möchte euch das mal vorlesen, diesen Auszug, was er dort sagt, wie er Karfreitag und Ostern zusammenbringt. Es ist Freitag. Jesus betet, Petrus schläft, Judas verrät, aber der Sonntag kommt. Es ist Freitag, Pilatus kämpft mit sich, der Hohe Rat verschwört sich, das Volk verbündet sich, sie wissen nicht einmal, dass Sonntag kommt. Es ist Freitag, die Jünger sind am Rennen, Maria ist am Weinen, Petrus am Verleugnen, aber sie wissen nicht, dass Sonntag kommt. Es ist Freitag, die Römer schlagen meinen Jesus, sie kleiden ihn scharlachrot, sie krönen ihn mit Dornen, aber sie wissen nicht, dass Sonntag kommt. Es ist Freitag, sieh, wie Jesus sich nach Golgatha quält, sein Blut tropft, sein Körper stolpert, sein Geist ist belastet. Aber sieh, es ist nur Freitag, der Sonntag kommt. Es ist Freitag. Die Soldaten nageln die Hände meines Retters ans Kreuz. Sie nageln meines Heilands Füße ans Kreuz. Und dann stellen sie ihn auf neben Kriminellen. Es ist Freitag. Aber ich sag dir was, der Sonntag kommt. Es ist Freitag. Die Jünger fragen sich, was ist mit unserem König geschehen? Und die Pharisäer freuen sich, dass sie ihn gestürzt haben. Aber sie wissen nicht, es ist nur Freitag. Sonntag kommt. Es ist Freitag. Er hängt am Kreuz. Er fühlt sich verlassen von seinem Vater, alleingelassen und ist am Sterben. Kann niemand ihn retten? Oh, es ist Freitag, aber der Sonntag kommt. Es ist Freitag. Die Erde bebt. Der Himmel wird dunkel. Und mein König gibt seinen Geist auf. Es ist Freitag. Hoffnung ist verloren. Tod hat gewonnen. Sünde hat gesiegt. Und Satan lacht. Es ist Freitag. Jesus wird begraben. Ein Soldat steht Wache. Und ein Fels wird an seinen Platz gerollt. Aber es ist Freitag. Es ist nur Freitag. Und der Sonntag kommt. Das ist ein Auszug aus dieser Predigt. Und wie gesagt, wenn ihr Lockridge live hört, ist das noch ganz anders oder selbst hört. Ja. Mich hat es so bewegt. Und das ist der Punkt. Und wisst ihr was? Ich habe den Eindruck, bei uns ist oft auch noch Freitag. Bei uns ist oft auch noch Freitag. Wir kämpfen uns selbst mit unseren Problemen durchs Leben. Wir stehen dort, wir sehen das vielleicht, was am Kreuz passiert. Wir können das nicht verstehen. Wir verstehen vielleicht auch als Christen, die schon lange unterwegs sind, sagen, warum lässt Gott all das Leid zu? Warum geht es mir so schlecht? Warum greift Gott nicht ein? Warum scheint der Teufel zu triumphieren? Warum bin ich krank? Warum ist dieses? Warum ist jenes? Und wir hocken da mit den Jüngern, hocken wir da im Oberkämmerlein in der Ecke und haben Angst, dass die Tür eingehauen wird und die Römer kommen und wir sind auch noch dran. Nicht so direkt, aber es scheint Freitag zu sein. Während Maria von Magdala und die andere Maria, während sie dort am Grab sind, für sie ist Sonntag. Sonntag. Und während für sie Sonntag ist und sie sehen das leere Grab, sie sehen den auferstandenen Jesus, sie sehen ihn, er begegnet ihnen, ist für sie Ostern, ist für sie Sonntag. Es bricht was Neues auf und Karfreitag macht einen anderen Sinn, gibt einen anderen Sinn für sie. Sie waren nach wie vor unter römischer Besatzung. Sie waren nach wie vor in ihrer Armut, in ihrem Leid. Und danach ging das Leid erst richtig los. Schau mal die Geschichte der ersten Gemeinde. Aber es war nicht mehr Freitag für sie. Es war Sonntag für sie. Und ich möchte euch, uns alle, die wir hier sitzen, egal wie weit weg und wie nah du dich fühlst oder bist, von diesem Jesus. Ich möchte dich einladen, von Karfreitag, das ist wichtig, der Blick aufs Kreuz, da ist alles vollbracht worden. Da ist Jesus ans Kreuz gegangen. Und er hat das getan, um über Sünde, über Hölle, über Tod zu siegen. Und in dem Moment, wo ein Mensch dahin blickt, in dem Moment, wo ein Mensch schaut zu Jesus und sagt, ich will an ihn glauben, wird aus diesem Freitag ein Sonntag. Und dann ist Ostern für uns das ganze Jahr. Nicht nur an einem Tag, im Jahr. Und ich frage mich, warum bleibst du bei Karfreitag stehen? Und wenn du ihn nicht suchst, wenn du nicht an ihn glaubst, wenn du nicht kommst, bleibt Karfreitag für dich Realität. Du musst selbst mit deinem Schicksal zurechtkommen, du musst mit deinem Leid selbst dealen. Natürlich wirst du auch weiterhin das Leid haben, aber da ist ein Gott, der dir hilft und der diesen Karfreitag überwunden hat. Der deine Bitterkeit überwunden hat, der deine Last überwunden hat. Und wenn du das nicht tust, dann geht es dir am Ende wie dieser Mann. Die Geschichte, die wir am Anfang gehört haben. Dann legst du symbolisch einen riesen Stein über dein potenzielles Grab. Und so ist es. Wir leben hier eine Zeit lang, aber es kommt danach. Und ich habe den Eindruck, wir verbarrikadieren uns oft in unseren Festungen und lassen oftmals das nicht an uns rankommen, weil wir Beton oder wie dieser Mann diese Steinplatte auf uns drauflegen, nichts sehen, nichts hören, will gar nichts wissen. Wir leben unser Ding einfach weiter. Und dann bringt es auch nichts. Ich bin das eigentlich so leid. Ich habe mal jahrelang immer wieder mal so Beweise der Auferstehung gebracht. Das ist ja auch so ein typisches Auferstehungsthema, ja? dass man dann Beweise bringt. Jesus ist wirklich auferstanden. Und am Ende, ich glaube es trotzdem nicht. Weil diese Platte da drauf liegt. Diese Platte. Und wir haben ja am Anfang gesehen, es braucht nur eine Eichel. Es braucht nur eine kleine Eichel. Die biologische Kraft einer Eichel, die sprengt diese Platte kaputt. Soll ich euch mal was sagen? Wir alle haben diese DNA in uns drin, wenn wir das mit dieser Eichel vergleichen. Da fällt diese Eichel ins Grab rein und daraus wächst ein Baum und sprengt dieses Grab kaputt. Ja, ich mache das Bild nochmal, damit wir das nochmal sehen können. Und wir haben alle diese Erbinformation sozusagen in uns drin. Die DNA haben wir uns, jeder, der hier sitzt, hat die DNA von Gott bekommen, weil Gott dich lieb hat, mich, jeden Einzelnen. Gott macht hier keinen Unterschied. Das sind die Guten, das sind die Schlechten. Sondern wir sitzen alle in einem Boot und jeder von uns hat diese DNA Gottes in uns drin. Während wir unser Leben leben, dahin leben und alles tun, schlafen, essen und so weiter, haben wir eine DNA in uns und die nennt sich Ewigkeit. Es heißt im Prediger 3, da schreibt Salomo im Vers 9, welchen Gewinn hat es eigentlich, dass der Schaffende bei dem, womit er sich abmüht? Ich habe das Geschäft gesehen, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, sich darin abzumühen. Das heißt, unsere tägliche Arbeit, immer das Gleiche, arbeiten, essen, schlafen. Und dabei mauern wir in der Regel an unserer Festung. Dann heißt es im nächsten Vers, in Vers 11, aber er hat auch die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur dass der Mensch das Werk nicht ergründet, das Gott getan hat, von Anfang bis zum Ende. Wie bei dieser Eichel, er hat eine Information in uns hineingelegt, eine Information, die uns glauben lässt, die es uns ermöglicht, genau dahin zu kommen, wo Maria, wie die beiden Marias waren. Indem wir auf der Suche sind, indem wir sagen, ich möchte das wissen, was die Wahrheit ist. Und ich brauche das auch, wir brauchen das, weil wir als Menschen das alleine nicht schaffen. Wir sind nicht geschaffen für diese Welt, alleine durchs Leid zu gehen, alleine mit unserer Bitterkeit zurechtzukommen. Deshalb gibt es so viel Not und Verzweiflung, obwohl es uns eigentlich so gut geht als Deutsche. Er hat es in uns hineingelegt, dass diese DNA, diese Ewigkeit und dann, wenn ich diese Information oder dieses Samenkorn bewässere, wenn ich Licht daran lasse, wenn ich bereit bin, diese Festung fallen zu lassen, wenn ich mich dem öffne, wenn ich mich einfach Gott öffne, dann hat Gott die Möglichkeit, diesen Samen zu bewässern. Es kommt Luft dran, es kommt Licht dran, es kommt Wasser und alles Mögliche. Und dann geht das auf. Das ist Gottes Wunsch für unser Leben. Diese Geschichte, die ich euch am Anfang erzählt habe, die hat ja Tim Keller erzählt. Und Tim Keller sagt im Anschluss an die Geschichte Folgendes. In der Minute, in der du dich entscheidest, Jesus als Herrn und Erlöser zu empfangen, kommt die Kraft des Heiligen Geistes in dein Leben. Er ist die Kraft der Auferstehung, die gleiche Sache, die Jesus von den Toten auferweckte. Denke an die Dinge, die du siehst, diese unbeweglichen Steinplatten in deinem Leben. Deine Bitterkeit, deine Unsicherheit, deine Ängste, deine Selbstzweifel. Diese Dinge können aufgebrochen werden und werden weggerollt. Je mehr du ihn erkennst, desto mehr wirst du wachsen in der Kraft der Auferstehung. Und der Engel sagt zu diesen Frauen, kommt und seht. Kommt, ich zeige euch das. Und sie sehen das leere Grab, das reicht ihnen. Jesus begegnet den Frauen später und sagt zu ihnen, kommt zu mir, ich bin's. Das ist immer wieder so ein Momentum, was Gott schafft. Wir haben die Offenbarung durchgestudiert, uns angeschaut. Und was steht am Schluss? Der Geist und die Braut sprechen, komm. Der Geist, der ist jetzt hier. Gott ist durch seinen Heiligen Geist hier. Und er kommuniziert mit jedem Einzelnen. Es ist diese innere Stimme, die du hörst. Komm. Komm, komm zu mir. Kommt alle, die ihr mühselig, die ihr beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Das ist Ostern. Das ist die Botschaft der Auferstehung. Das ist Karfreitag, das Kreuz, da habe ich alles für dich getan. Und bei der Auferstehung, da wird es dann umgesetzt. Da ist der Sieg da, das leere Grab, die Überwindung des Bösen, vom Tod, vom Teufel. Das ist der Sieg. Und wie wir die Offenbarung gelehrt haben, da heißt es am Schluss vor diesem Vers, wo es da heißt, der Geist und die Braut sprechen, komm, da heißt es im Vers 16, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin kein Engel. Aber genau das ist der Effekt deshalb wird gepredigt in vielen Kirchen. Das ist der ganze Inhalt. Ein Prediger soll nicht seinen eigenen Müll loswerden oder seine eigenen Meinungen loswerden oder politische Vorträge halten, sondern die Aufgabe eines Predigers, eines Redners, eines Pastors ist, was hier steht, an die Gemeinde weiterzugeben. Sozusagen stellvertretend, damit das hier erfüllt werden kann. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Denn ich bin die Wurzel. Da haben wir es wieder, die Wurzel. Die Wurzel. Er ist alles. Aus dem Geschlecht Davids, alles komprimiert in Jesus, vom Anfang bis zum Ende. Der glänzende Morgenstern. Und dann heißt es, und der Geist und die Braut sprechen, komm. Das ist Ostern. Das ist Ostern. Wir müssen kommen. Wie komme ich? Durch ein Gebet. Jesus, ich komme jetzt zu dir, da wo ich stehe. Ich komme jetzt zu dir. Du siehst, wo ich drin bin, in meiner Misere. Ich fühle mich ähnlich wie die Menschen da am Kreuz. Es geht alles wird dunkel. Es wurde stockdunkel. Es war einfach nur eine finstere Atmosphäre und es scheint alles vorbei zu sein. Und jetzt schau mal genau hin. Schau genau hin. Da hängt dieser Jesus. Und er ruft seine letzten Worte, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Warum hat er das getan? Wenn du der einzige Mensch wärst, der hier auf dieser Erde leben würde, hätte er das für dich getan. Das war für mich damals als Jugendlicher eigentlich so das eindrücklichste Bild. Hat mir mal jemand gesagt, wärst du die einzige Person auf dieser Erde, hätte Jesus das für dich getan. Und hätte gesagt, es ist vollbracht. Und hätte mich zu sich gezogen. Und mein Wunsch ist, dass Jesus jetzt heute Morgen einfach sichtbar sein kann unter uns. Lass uns nochmal aufstehen und beten.